die haben fast 100 Millionen Venture Capital geraced über einige Jahre und es gab Runden, da wurde wirklich gesagt, wir einigen uns jetzt auf eine Bewertung und dann müsst ihr sagen, ob ihr 25, 50 oder 100 Millionen braucht. Habe ich ein Auto bei mir in der Nähe oder nicht? Und es ist mir ein bisschen egal, ob es eigentlich ein Sixt oder ein Miles, ein anderes ist möglichst nah bei mir, Meeting Supply and Demand. Du kannst nicht nur Daten zurückkriegen, du kannst mit dem ins Brainstorming über, sag ich mal, Business-Ideen gehen. Einfach sagst, was übersehe ich hier vielleicht oder so. Also das ist so die Frontier, wo man jetzt gerade halt steht, aus meiner Sicht.
Wunderschönen guten Morgen. Das Wochenende ist gerettet. Hier ist der weltbeste Mobility, Technologie und Lebensberater-Podcast der Welt, Mobility Mavericks. Guten Morgen.
Guten Morgen, Michael.
Und jetzt, unsere Millionen von Zuhörern erschrecken sich. Entweder ist der Michel Stumpe in den Stimmbruch gekommen. Nein, sondern wir haben einen Gast heute. Können wir gleich noch was zu sagen, warum das da so spontan passiert ist. Aber ich freue mich wirklich, wirklich sehr. Denn wir haben hier Gunnar Froh von Wunder Mobility, der heute mit uns diesen Podcast bestreiten wird. Und Gunnar, wir kennen uns schon ein paar Tage, oder?
Ein paar Tage, du hast gerade angeteasert, 22 Jahre, seit 22 Jahren verfolgst du mich. Nein, es ist eine Freude, es ist Wahnsinn. Es ist so toll, dass wir jetzt hier, dass du in Mobility gekommen bist. Ich habe mich riesig gefreut, dass du eines Tages angerufen hast und gesagt hast, oh mein Gott, es geht los. Ich weiß nichts. Ich muss zum Experten werden.
Also da ist noch ein weiter Weg dahin. Aber wie das so schön ist, lieber Gunnar, vielleicht um den Einstieg irgendwie für alle ein bisschen leichter zu machen, sag uns doch mal kurz sozusagen, wer du bist und was du machst.
Ich bin Gründer und CEO von Wunder Mobility und wir sind der Marktführer in Software für Carsharing, Bikesharing, Vehiclesharing allgemein. Haben eine SaaS-Lösung, B2B SaaS, viele Operator auf der Straße, größtenteils in Europa, Nordamerika, Middle East, fahren unter ihren Brands und bauen nicht die ganze Software in-house, sondern die brauchen im Wesentlichen alle das Gleiche und nehmen das häufig von SaaS-Anbietern. Und das machen wir nicht genau das Produkt, aber die Company gibt es seit 12 Jahren. Mhm. Und wir kennen uns seit 22 Jahren. Wir haben uns beim Studium kennengelernt, wir haben zusammen studiert.
Und die nachrechnen können, das bedeutet, wir haben beide mit 6 Jahren schon studiert, was natürlich, nee, das ist, ja, ich bin ein Boomer. Wunder Mobility, 12 Jahre, ich habe eine Tonne an Fragen, aber vielleicht mal, weil das, wir haben uns zum Kaffee, das ist jetzt unrelated, ne? Wir haben uns vom Kaffee vor ein paar Wochen getroffen. Ja. Was sind denn so für den Laien, was sind denn so die 3, 4, 5 Building Blocks an Technologie oder an Funktionalität, die man braucht, egal ob du einen Roller vermietest oder ich sage jetzt mal eine Cessna. Wahrscheinlich nicht ganz, du hast ein bisschen mehr sich bewegende Teile in deinem System, aber was sind denn die Sachen, die diese These gestützt haben, dass man da eine SaaS-Lösung braucht für diese Mobilitätslösungen? Und was wird da abgefragt oder was habt ihr da gebaut?
Man wundert sich, wenn man drin steckt, am Ende, wie komplex das ist, wie viel eigentlich da reinfließt, damit das at scale einfach zuverlässig und einfach funktioniert. Also, dass man hingehen kann, Fahrzeuge auf der App sieht, aufmacht, zumacht, immer verlässlich abgerechnet wird. Das Ganze hat under the hood die meiste Arbeit nicht in der App, die man ja sieht, sondern eigentlich im Backend, in der Middleware, im Interface mit den Fahrzeugen. Riesenanzahl an verschiedenen Fahrzeugen, die darüber laufen. Und dann eben im Backend, im Fleet Management, Verwaltung der Fahrzeuge, Repositionierung, Pflege, Ein- und Ausflottung, User Management. Dahinter hängen Module, die mit Marketing zu tun haben, also aktivieren, reaktivieren von Nutzern, verschiedene Pricing-Systeme, verschiedene Guthaben, verschiedene Zahlungsmethoden. Und dann ja auch so dieser ganze Bereich eben Konnektivität. Und es wird im Endeffekt da seit seit 20 Jahren dran gebaut, im Detail immer weiter optimiert. Das Thema ist noch nicht so groß geworden, wie man vor ein paar Jahren gedacht hat, weil der entscheidende Building Block eigentlich noch fehlt und der kommt jetzt gerade. Und das sind im Endeffekt, dass die Fahrzeuge sich selber bewegen, die autonomen Fahrzeuge in den Shared Fleets. So, das ist dann wahrscheinlich der Game Changer für Effizienz, weil du ja im Endeffekt immer über Service Levels sprichst, sozusagen, wenn du ein Operations Management Lingo bist. Ich mag Operations Management, ich bin da so ein bisschen in der tiefer gegangen und da auch gestartet in der Arbeit. Und im Endeffekt ist das immer so Supply meets Demand. Mhm. Also ich gehe morgens raus, heute Morgen auch. Ich gehe raus, bin gestresst, muss möglichst schnell hierher. Und natürlich, wo ist das Miles? So, und habe ich ein Auto bei mir in der Nähe oder nicht? Und es ist mir ein bisschen egal, ob es eigentlich ein Six oder ein Miles, ein anderes ist möglichst nah bei mir, meeting Supply and Demand. Geht's weiter und ich stehe im Stau und denke, scheiße, ich komme hier nicht voran und jetzt muss ich auf was anderes umsteigen. Wo ist hier ein Two-Wheeler? Wo ist ein Emmy? Mhm. Und dann lasse ich das Ding stehen und flitze irgendwie 50 Meter weiter zum Emmy. Es ist immer nur Verfügbarkeit. Aber natürlich dann auch am Ende, jetzt wird es mehr mature, es sind mehr Fahrzeuge da, es geht auch mit Wettbewerb los und es bilden sich auch so Loyalitäten raus. Jetzt geht's los in Richtung, wie machen wir Revenue Management und Subscriptions oder können wir doch Loyalitäten aufbauen mit den Usern? Und ja, es ist super spannend auf den verschiedenen Dimensionen, in den Operations, in den sehr technischen Interaktionen mit den Fahrzeugen zum User raus, was da alles gebaut werden kann und noch gebaut werden muss. Und das ist im Endeffekt das meiste, was wir bauen müssen, ist noch vor uns quasi. Aber es ist immer eine richtige Challenge auch für diese Operator, für unsere Kunden überhaupt, dann profitabel zu sein, weil diese Assets sind halt einfach teuer. Mhm. Die Leute sind sehr preissensibel, also es darf dann nur so und so viel Cent pro Minute kosten. Und du hast einfach immer noch eine nicht so hohe Auslastung auf den Fahrzeugen. Ne? Private Fahrzeuge richtig, richtig extrem wenig, die Sharing-Fahrzeuge immerhin schon mehr und trotzdem meistens ungenutzt. Und eigentlich der Traum von jedem Nerd sozusagen in hier Vehicle-Sharing ist, dass man die repositionieren kann, dahin, wo man schon Demand erwartet oder wo eben jetzt akut was ist. Und wir haben Kunden, also wir haben recht diverse Kunden, verschiedene Fahrzeugtypen, Luxusautos, also Porsches in München oder sehr, sehr günstig positioniert und vom Fahrrad bis zum Porsche eben. Aber da gibt es auch schon welche, die jetzt rein manuelle Lösungen haben, wo die Repositionierung anbieten und es kommt an. Und die sagen halt in der App, ich bin Carsharing-Provider und in meiner App kannst du sehen, wo ein Auto ist, hinlaufen oder du kannst eins dir vor die Tür bestellen. Und es wird dann hingebracht innerhalb von 15 Minuten. Und es hat dann aber eben Kosten, die nicht mehr nötig sind in ein paar Jahren. Und das ist halt der Traum. Und dann hast du ein viel besseres Angebot bei gleichzeitig vielleicht einer geringeren Flotte. Und dann gehen die Economics nochmal viel besser auf. Ja, und auch interessant, wenn du Makro, ich höre gleich auf, ne?
Nein,
du Makro,
ich will, in meinem Kopf, ich kann mir
wir
gar nicht.
Ja, nur 45 so Minuten, ne?
Also ich so höre in 45 Fragen. Minuten. Nein, bitte, aber fang erst mal an. Nein,
alles gut. Ich will gut, nur eine Sache noch sagen, weil ich rede jetzt quasi immer vom Vehicle Sharing und das ist in Gesamtmobility natürlich nur Kapitel Shared Mobility und auch da drin nur das Kleinere. Das Größere ist Ride-Hailing. Also ich werde gefahren und so weiter. Uber, Lyft, FreeNow. Und super spannend jetzt im Endeffekt, wenn wir denken, dass die autonomen Fahrzeuge jetzt in diese Flotten kommen. Also die werden diese Woche finden Pressekonferenzen statt, werden vorgestellt, LOI unterzeichnet, 2000 Autos und so weiter. Dann die kommen die nächsten 12, 24. Dann mergen quasi diese beiden Märkte. Ist dann ja vom Produkt her gedacht, ziemlich das Gleiche, ob ich zu einer Carsharing-App gehe und dann kommt das Auto zu mir gefahren oder ob ich in der Ride-Hailing-App bin. Und dann merged, dann kommen diese Companies auch zusammen, weil die Vehicle-Sharing-Operator, so die Carsharing-Betreiber und so weiter, werden zu den Fulfillment-Partnern der Ride-Hailing-Provider, die dann im Endeffekt wahrscheinlich eher Richtung Endkundenkontakt, Revenue-Management, Loyalty-Programs und so weiter, vielleicht integriertes Produkt mit Essenslieferungen und anderen Sachen und so, Uber One, quasi den Endkunden versuchen zu halten, während andere das Fulfillment machen, die eben darauf Spezialisten sind, Flotten zu betreiben. So. Und wir machen eben Software für diese Flottenbetreiber. Da sind wir nicht die Einzigen, aber wir sind so positioniert, dass wir so schon die umfangreichste Lösung haben für die Leute, die wirklich vielleicht 1000 plus Fahrzeuge managen, auch eigene Engineers haben, auf die APIs steuern wollen und so. Und denen nehmen wir dann sozusagen ein bisschen die Heavy Load ab, die eigentlich das Gleiche ist, was die anderen auch alle brauchen. Mhm. Dass Payments immer gut funktionieren, dass User Management, Pricing und sauber rauskommt. Genau.
Wie darf ich mir das vorstellen, wenn du sagst, sozusagen, ihr seid natürlich die Besten, ne? Ihr seid nicht die Einzigen, aber ihr seid natürlich die Besten, das ist offensichtlich. Das wollte ich jetzt einfach an der Stelle noch sagen. Aber wie darf ich mir so einen Markt vorstellen? Und vielleicht gleich gehen wir auch mal so ein bisschen, weil du 12 Jahre, du hast schon echt einige Zyklen mitgemacht, was mich tief bewundert und bewundernswert finde und wirklich beeindruckt, weil du da so Stamina beweist. Wie viele Leute, wenn jetzt irgendeinem Land gibt es einen großen Tender, ich sag, wann ist das relevant? Keine Ahnung. 50.000 Bikes oder sowas oder 100.000 genau. Bikes oder irgendwie, das ist wahrscheinlich dann eine Größenordnung, wo man sagt, da strengt man sich an. Wie viele andere tauchen da auf? Also sozusagen, oder tauchen immer mal wieder auf? Nur eine Zahl, ich will keine Namen hören.
Es gibt ungefähr 30 Softwareanbieter, die wir tracken. Das ist genau das gleiche, Software für Vehicle Sharing.
Okay.
Das geht aber dann von irgendwie zum Beispiel 5-Personen-Teams bis zu halt größeren Teams und so weiter, die sind anders unterschiedlich positioniert im Markt. Und wenn du jetzt einen richtig attraktiven Tender hast, das geht leider noch in kleineren Stückzahlen, als du gerade angeteasert hast, aber zum Beispiel...
Gib mal ein Gefühl, ab wie viele Fahrräder oder wie viele Autos sagst du, hey, pass auf, da willst du den auch nochmal sehen, wenn dein Team den bearbeitet? Also nach dem Motto, da
bei
guckst...
Uns, ja. Bei uns macht das ab 200 Sinn, wenn du auch planst, über 1000 zu gehen.
Okay.
Und große Operator, für uns so die größten Carsharing-Anbieter in Deutschland, haben 1000, 2000 Autos und dann gibt's Miles. Die haben 20.000 ungefähr. Das sind so richtig davongelaufen ein Stück weit jetzt. Die meisten dahinter sind so, europäisch ist das Gleiche. Und wenn du jetzt zum Beispiel Stadtrat, größtes Bikesharing in Deutschland, verschiedene Brands dann in den einzelnen Städten, Deutsche Bahn im Endeffekt, sind dann vielleicht 12.000 bis 15.000 ungefähr Bikes. So.
Okay.
Und wenn das zum Beispiel irgendwann, das könnte sein, nicht mehr in-house ist, sondern auch mal auf einer Softwareplattform, dann ist das ein großer Tender und da würden dann vielleicht ungefähr wirklich vielleicht 5, die wirklich da competen können, auftauchen. Okay. So, genau.
Ich bin jetzt mal ein bisschen vogelwild, aber dann strukturierst, also ich glaube, in Struktur bist du immer, ich kenne dich aus Uni-Zeiten, warst du schon besser, was das angeht, aber du musst mich da gleich wieder zurückführen. Aber eine Sache aus meinem vorigen Leben interessiert mich natürlich total. Also User-Management, Payment, Voucher, Offer-Angebote, also nach dem Motto Black Friday, 20% off und so weiter. Ist das eine Engine, die ihr selber baut? Also auf die Subscription Engine und dann gebt ihr das Payment irgendwann an jemanden, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, an den Engine ab und die wickelt das eigentliche Payment ab, aber die Engine und die Trigger setzt ihr? Ja, oder ist das schon so, weil Payment, weil das ist nicht banal, ne? Dieses ganze Offer-Management und wer wie viel Prozent bekommt und dann habt ihr ja Freiminuten und irgendwelche Abo-Dinger, das ist dann eher so ein bisschen, ich sag jetzt mal, wie Mobilfunkverträge, die auch nicht komplett trivial sind abzurechnen. Da gibt es eigene Firmen, für die nur das machen. Mhm. Welchen Teil des User-Management-Payment-Flows, Loyalty-Teils macht ihr selber und ab wann übergebt ihr es?
Wir sind eine API-First-Lösung, wo du die End-to-End nutzen kannst. Also du bräuchtest keine anderen Provider, bis richtig nachher zum Payments raus.
Nee, klar.
Also, das ist dann Stripe oder Adyen oder eine lokale Lösung. Wenn du in Middle East bist oder so, gibt es nochmal andere Lösungen. Aber davor kannst du alles
machen. Die Billing-Logik liegt eigentlich alles bei euch. Und dann kannst du beim Stripe ja sagen, Trigger-Payment jetzt. Und, ne, also das ist dann was anderes. Okay.
Und gleichzeitig kannst du sie rausbrechen, wenn du das möchtest, weil das eben alles über Webhooks und so zugänglich ist. Wenn du, normalerweise haben unsere Kunden auch kleine Engineering-Teams, die überlegen sich, wo wollen wir differenzieren? Und das könnte ein Ansatzpunkt sein. Also wir gehen jetzt, wir glauben daran, halt Revenue Management, wir haben da eine Handvoll Spezialisten, wir wollen hier richtig excellen, dann bauen sie sich eigene Lösungen da rein. Das ist auch im Frontend komplett flexibel. Also die haben dann eben vielleicht in der White-Label-App eigene Menüpunkte, wo du dann sagst, hier geht's ab zu meinem entweder Subscription-Teil oder zu meinem Home-Delivery-Produkt zum Beispiel. Genau, aber das ist, muss man sich so vorstellen, glaube ich, dass das Thema noch bei Weitem nicht ausoptimiert ist. Also es gibt jetzt mal die verschiedenen Wege sind sozusagen angelegt. Da rede ich jetzt mal von, wie das in der Industrie meines Wissens nach ist, nicht jetzt nur bei uns. Ne? Also klar, man kann zum Beispiel Minuten, Stunden, Tagesraten, dann kann man eine Subscription eingehen und kriegt eine günstige Rate. Man kann Guthaben in Wallets hochladen. So, das sind so die Avenues. Aber dass es zum Beispiel individualisiert ausgespielt wird und nicht jeder das gleiche Angebot bekommt, auf Basis von sowohl aktuellem Supply als auch dessen individueller Historie, da sind wir noch nicht, sondern es ist eigentlich, also das sind grobe Segmentierungen, die ja quasi eher händisch vorgenommen werden. Und in der Regel spielen die meisten Operator die gleiche Preise an alle aus. Mhm. Und das ist halt eine riesen, natürlich Geldverschwendung nach wie vor, aber das klar. Machen auch, würde ich mal behaupten, können wir die nochmal direkt fragen, nach wie vor Sixt und Miles zum Beispiel, sowas jetzt die Größe, dass man dann sagt quasi, ich diskontiere zum Beispiel dieses Auto, aber ich zeige die gleiche Minutenrate allen Nutzern, egal ob der quasi auf Android oder iOS ist oder ob der zum Beispiel eben in der Vergangenheit ein Verhalten gezeigt hat, dass der eh nicht preissensibel ist. Das finde ich super spannend, weil das sind nicht völlig absurde Optimierungsprobleme. Da gibt es andere Industrien wie E-Commerce, wo die natürlich schon viel weiter sind oder auch andere Revenue Management Travel-Kategorien, ne? Also Hospitality, Airlines und so. Und wir sind halt in dieser Branche noch relativ klein von allen, dass das nicht ausgerollt ist und da wird noch viel mehr kommen. Und wenn jetzt die ersten Kunden gehen, gerade über diese Profitability-Schwelle, das ist richtig schön gerade zu beobachten, also so konsistent mehrere Quartale profitabel, Values gehen wieder hoch, aber die können noch viel mehr halt da rausholen. Da braucht man aber Technologie für.
Ich habe mich da drauf gestürzt und zwar nicht, um fies zu sein, sondern weil ich sag, ziemlich beeindruckt war. Aus eigener Erfahrung wirklich leidgeprüft weiß ich, dass es nämlich immer sehr, also allein wir wollen an dem Tag 5% das verbilligen und vielleicht noch ein kleineres Segment nach dem Motto, soll nur in dem Land sein oder vielleicht nur an Leute unter 40 oder was auch immer, die eine Gmail-E-Mail haben, rausschicken. Das können die allermeisten Firmen dort draußen nicht. Ne? Und dann gibt es, also weil ich meinte, dafür gibt es eigene Firmen. Es gibt, also ich würde mal sagen, wir sind der Platzhirsch, gelistet, die heißen Suora. Die sind vor allen Dingen so mobil, also da kannst du quasi individuelle Subscription-Billing-Pläne machen und auch so gemischte. Du hast ein Subscription, du hast Freiminuten, du hast irgendwie noch ein Handy, das du abbezahlen musst und. Und man denkt so, okay, how hard can it be? Aber das ist unfassbar komplex. Deswegen war ich so beeindruckt, dass du meintest, hey, das Plumbing dafür haben wir eigentlich gemacht. Ist klar, die Logik muss einer definieren, aber natürlich die API kannst du auch pro Kunde ansprechen, eure nehme ich mal an. Das skaliert, also eure Architektur wird das wahrscheinlich, ne? die skaliert damit. Klar, einer muss aber dann das auch individuell anspielen können.
Ich glaub, du hast entweder einen Marketing-Manager, der sich das nun quasi überlegt, wie auch immer, und dann die API anspielt und individualisierte Preise für jeden der 20.000
Nutzer rausgibt. Hoffentlich kein Marketing-Manager. Die sollten ein eigenes Team dafür haben. Es sollte Yield-Management geben, weil das ist ja echt da, wo das Geld ist. Ne? Ich meine,
du musst halt schauen,
Surcharge-Pricing Uber.
Wie groß sind die Operator in diesem Space wirklich. Genau, und das sind in der Regel halt sehr kleine Teams auch. Aber
wie groß ist dein Team denn jetzt, wenn ich mal fragen darf?
Einfach unser Team ist ungefähr 50 Leute, was im Wesentlichen Engineering ist, Product Engineering. Wir haben jetzt kein Sales mehr, weil im Endeffekt, da gibt es Inbound die ganze Zeit. Wir können auch nur sequenziell onboarden. Also das ist im Wesentlichen ein Tech-Team. Und ganz spannend, wenn wir gerade darüber sprechen, nochmal, wie man jetzt eigentlich daraus Optimierung machen kann, wie man vorgehen kann. Du hast quasi diese ganzen Daten über Jahre schon einzelne Nutzer, aber auch verschiedene Flottenbetreiber. Und das ist zwar über APIs zugänglich, aber praktisch im Alltag den Operatoren vielleicht nicht verfügbar, weil die vielleicht nur einen Data-Person im Team haben. Und wenn einer aus dem Marketing oder so was wissen will, dann schickt er dem einen Slack und wartet, bis er die Antwort ein paar Tage später kriegt. Und dann fällt ihm ein, doch noch was anderes und so. Und dann ist das so alles langsam. Und jetzt haben wir im Beta, also bei den ersten Kunden sichtbar, Conversational Analytics. Das heißt im Endeffekt, Anthropic integriert, läuft über unseren Datenpool und du kannst deine eigenen Daten queryen.
Kannst du fragen? Wie viele Leute fahren immer in das Gartentor rein in der Straße sozusagen?
Du kannst halt als jeder Mitarbeiter in Sprache alles fragen, was dich interessiert, kriegst sofort die Antwort, ach nee, das doch nicht, sofort iterieren, weil das ist ja immer auch drin, dass du dann wieder wartest. Und dann kannst du sogar mit ihm ins Brainstorming gehen und Hypothesen entwickeln. Das ist halt mega spannend. Boah. Da gibt es Operator, die sind seit über 5 Jahren auf der Straße und denken plötzlich, oh, wir kannten unsere Kundenbasis gar nicht richtig. Zum Beispiel, dann finden die plötzlich raus, dass die Hälfte von ihrem Umsatz an wenigen 100 Usern hängt. Und dann sagen die, okay, was haben diese User gemeinsam?
Die sollten die Black Card bekommen und die sollten wir alle anrufen einmal im Monat.
Ja, und dann fragst du als nächstes, okay, welche, und okay, die nennen wir jetzt irgendwie, welche Frequent User waren mal Frequent User, sind aber jetzt seit 4 Wochen plötzlich nicht mehr aktiv. Dann sagt sofort die und die. Dann sagst, was haben die wohl gemeinsam? Dann sagt es, oh, die scheinen dies und dies. Die haben in der Vergangenheit, es könnte an deinem Preiswechsel liegen, sagt dir das System dann. und so. Und dann sagst du, dann kannst du wirklich mit dem anspielen, wie sollte ich die, was sind Ideen, die zu reaktivieren? Dann bist du noch nicht in der Umsetzung. Das ist nicht agentic. Das wäre natürlich richtig geil, dass es dann sagt, ich würde jetzt gern das mit denen machen. Und du so, ja, okay, oder du stoppst es. Aber du kannst schon mal, du hast einen smarten Analyst quasi für jeden on your fingertips. Und du kannst nicht nur Daten zurückkriegen, du kannst mit dem ins Brainstorming über, sag ich mal, Business-Ideen gehen. Einfach sagst, was übersehe ich hier vielleicht oder so. Genau, also das ist so der Level oder sagen die Frontier, wo man jetzt gerade halt steht, aus meiner Sicht, wenn man den Operatoren ermöglicht, ihre Daten völlig intuitiv und AI an die Seite stellen. Und wir wollen eigentlich dahin, dass das eben agentisch wird und dass das dann eigentlich die als Operator nur zeigt, was es als nächstes machen würde. Stell dir vor, du hast das Dashboard und dann ist aber, da kommen so wie Messages rein und die haben vielleicht zum Beispiel eine, also wie so ein Timer, das sagt, ich würde jetzt Folgendes machen. Und das zählt so runter dann, vielleicht in 3 Minuten, 10. Und wenn du nicht widersprichst, ja, dann mache ich es einfach und dann verschwindet das und dann kommen die nächsten. Genau, und sortiert nach Impact oder so. Aber das ist super naheliegend und du kannst ja im Endeffekt jetzt, wenn du quasi diese Funktionalität hast und die Daten hast und bei dem Kunden so tief drin bist, kannst du mit recht kleinen Teams diese Fähigkeiten bauen. Du siehst diese AI-Native neuen Startups, die rauskommen und irgendwie mit 7 Mann quasi ihre Lösung bauen. Und ja, wir haben ein Team für das Thema beiseite gestellt, das ist dann auch ungefähr 5 Personen. Das ist unglaublich, was die dann bauen innerhalb von Monaten.
Wie ist die Resonanz auf den Beta? Also wie viele Kunden habt ihr da drauf gerade?
Die Resonanz ist so, dass wenn ich das quasi in einem, also dass alle, die das sehen, sich sofort melden und das ja haben wollen. Aber natürlich ist das, musst du auch gucken, da findet noch Feintuning statt, ne, dahinter. Das ist dann, ich habe Beispiele durchgefahren, die waren super gut. Da habe ich gedacht, das macht ja gar keinen Sinn. Der Ingenieur sagt, doch, doch, mach mal, frag mal. Und dann dachte ich, krass, das kann sogar mit mir Hypothesen bilden und so. Aber gleichzeitig müssen wir auch da halt noch Fehler dann ausmerzen. Das behauptet ja natürlich dann auch Sachen, die dann am Ende vielleicht nicht stimmen. Also wir sind noch nicht so, dass wir das jetzt launchen an alle, sondern wir feintunen das halt mit den ersten Kunden. Aber das hat die schon auf Ideen gebracht. Du musst immer double-checken. Du musst immer diesen starken Sanity-Check selber machen können. Das behauptet jetzt, ich hätte irgendwie 50% vom Umsatz mit wenigen 100. Kann das sein? Kann das überhaupt sein? Es behauptet, ja, die hätten gemeinsam Folgendes und so. Du musst ja immer das noch challengen. Hypothesenbildung, teilweise Quatsch, aber super interessant. Und ja, macht Sinn, wenn man natürlich auch sonst im Alltag viel mit AI inzwischen interagiert, dass es bei weitem nicht nur dir das Wissen zurückliefert, sondern dass es dich ja auch auf neue Ideen bringt.
Das ist der Punkt, das wollte ich gerade sagen.
Genau. Und das funktioniert hier halt auch. Auch in diesem Vertically Niche, quasi Nerd-Thema, funktioniert das halt auch.
Das ist, ich weiß gar nicht, ob das so ein Nerd-Thema ist. Also sozusagen, das bewegt eine Menge Menschen. Ja, ich weiß gar nicht, ob das so ein Nerd-Thema ist. Also sozusagen, wir machen ja hier einen Mobility-Podcast und ich bin ja neu dazugekommen, aber man muss einfach, Mobility ist einfach so ein abgedroschener Begriff, wenn nicht sogar verbrannt, dass natürlich alle immer so die Augen rollen. Man könnte natürlich sagen, wir machen jetzt, also das, was du machst, ist ja Physical AI, ja?
Ja, genau, wir müssen dem dann das Label geben, dann geht's schon wieder.
Aber, was natürlich bescheuert ist, aber also ich finde das, und dieses Hypothesenbau, also witzigerweise, also was ich bei mir festgestellt habe, 2 Sachen bei der Nutzung. Ich habe mir über Prompts relativ lange Gedanken gemacht und nicht einfach irgendein Blödsinn eingehackt, aber eingetippt. Und das war, würde ich sagen, 3 von 5 war die erste oder die zweite Iteration schon so, dass ich genug Input hatte an Ideen, dass ich mir 2, 3 Sachen rauskopieren konnte und das machen konnte, was ich damit wollte. Ich habe selten erlebt, dass ich sage, ich habe so lange iteriert, bis ich es Copy-Paste machen und dann hatte ich es. Also irgendwie, ich hatte dann schon den Eindruck, ich kann mich selber schneller machen, aber nicht, man sollte nicht darauf zielen, dass du das sozusagen komplett gelöst bekommst. Und dann, das klingt jetzt total bescheuert, habe ich ich bin so ein Boomer, habe ich jemanden zugeguckt, der die saß neben mir und hat ins Telefon gesprochen. Ich habe gesagt, macht eine Voice. Hat natürlich mit ChatGPT geredet. Entschuldigung, ich bin wirklich so ein, das ist mir fast peinlich. Das war vor, keine Ahnung, 8 Wochen, 12 Wochen. Seitdem prompte ich quasi per Voice, so wie ich rede. Und jetzt kommt das Verrückte. Und ich weiß nicht, ob das jetzt ein totaler, also N gleich pick a number. Nicht Millionen, aber ein paar Dutzend Male. Die Hitrate ist von 3 von 5 auf viereinhalb von fünf gegangen, obwohl ich viel weniger strukturiert, ich weiß nicht warum, aber ich kann natürlich per Voice so viel mehr Kontext geben. Das habe ich nämlich verglichen. Genau. Die anderen waren super engineert im Sinne von faktisch eingegrenzt, drei Stichpunkte, bitte das nicht. Beim anderen haben wir einfach 30 Sekunden geredet, was natürlich allein von der Anzahl der Characters sozusagen das Doppelte dann wahrscheinlich war. Und das hat dann, und das war der Trick. Das waren jetzt alles keine Physikformeln, die ich da wollte, sondern wirklich im täglichen irgendwie, gib mir mal Optionen raus, ich versuche zu brainstormen, was wären linke, rechte Grenze, auch rechtlich, auch steuerlich, bla bla bla. Mhm. Und da war ich platt. Und wenn du natürlich wenn du als Gunnar, CEO von Wunder, dort jeden Morgen sitzt und sagst, pass auf, ich habe mich schon immer mal gefragt, wie effektiv ist denn unser, keine Ahnung, Onboarding, der Customer Success, das Ausrollen, welche Tickets schlagen denn wann, du wirst 100 Fragen jeden Morgen haben, wo du sagst, die kann ich nicht fragen, weil mein Team muss ja arbeiten. Sozusagen, ich kann die jetzt nicht die ganze Zeit damit nerven, aber wenn du das machen können wirst, kannst du natürlich auch mit viel weniger, also dann du als Experte plus AI, das ist schon extrem powerful, ehrlich gesagt. Und das hätte ich vor einem Jahr, anderthalb, da muss ich auch ehrlich sein. Ich habe jetzt nicht gesagt, AI ist Mist. Aber das ist wie eine Achterbahn sich setzen, der du zugeguckt hast von außen und denkst, oh, die ist aber schnell. Und dann setzt du dich rein und du wirst so nach oben geschossen und merkst so, oh mein Gott. Wenn man es am eigenen Leib erfährt, wie krass sich das anfühlt. Also von daher. Right.
Das stimmt, 100%.
Oder? Also so mein, mal ganz plakativ, das ist so mein Eindruck. Und den Aha-Effekt bei deinen Kunden zu sehen, damit schließt sich der Kreis. Das finde ich natürlich, also da brauchst du kein Sales mehr machen. Das gebe ich dir recht, weil da sagen die natürlich, ich verstehe mein Geschäft gut und mit Wunder kriege ich das angeschoben. Und das ist ja das, was du als SaaS-Provider. Diesen Mehrwert willst du ja sozusagen als SaaS-Provider bieten, damit du nicht in dieser Feature-Treadmill drin bist im SaaS-Bereich. Und nach dem Motto, jetzt haben wir noch einen Button, ich helfe dir, dein Geschäft besser und profitabler zu machen. Here we go. Und das Plumbing braucht dich gar nicht interessieren. Ja, wir wissen, Lokalisierung kriegen wir hin und wir kriegen Schadensmeldungen hin und du kannst auch Serviceanbieter anbinden, was auch immer ihr da machen müsst sozusagen. Mhm. Aber das finde ich schon stark.
Ja. Du hast ja gerade gesagt, Kontext, also deine Hitrate wird höher, wenn du mehr Kontext gibst. Und ich mache das teilweise auch, also ich kann sozusagen vom Schreibtisch aufstehen, kurz rausgehen vor die Tür und dann diktiere ich 10 Minuten da rein, erzähle, was da ist und so.
Aber trotzdem,
ja, auf jeden Fall. Und manchmal habe ich Angst, dass quasi abbricht und dann ist all das Wissen verloren, weil ich habe jetzt schon 10 Minuten geredet. Aber dann, das ist immer noch total, natürlich limitiert, was es dann an Infos hat. Und wir haben eben ChatGPT, Business-Account und haben damit verbunden unser Slack, unser Google Drive, unser Notion. Und das heißt, du kannst wirklich jetzt sagen einfach, what am I missing right now zum Beispiel? Und es ist so sinnvoll, oder ich habe gestern gesagt, was ist die letzten 4 Wochen Spannendes passiert, was vielleicht in unser Newsletter sollte? Und dann kommt so sortiert nach Themen, was ist aus Slack rausgezogen, aus Notion, aus allem, was wurde geschippt, was für Konflikte wurden gelöst, auch interne Sachen, so willst du nicht alles in Newsletter schreiben, aber erstmal so die Übersicht von den letzten 4 Wochen, ist unglaublich, ja. Aber ich finde dann, natürlich, wir sind begeistert, aber es bricht dann wieder, wo es in die Umsetzung geht, für mich zumindest, weil ja jetzt muss ich das rüberkopieren in Gmail und so weiter. Und wir wollen eigentlich dahin, dass wir ein toller Chief of Staff wäre oder Mitarbeiter halt im Endeffekt, dann würde der ja das alleine machen und nur kurz hin und wieder stoppen und sagen, hier bin ich mir nicht 100% sicher, willst du nochmal raufgucken, sonst geht's raus. Sag mir Bescheid, sonst geht's raus. Und wir wollen, und das muss ja eigentlich quasi noch mehr in unseren Alltag integriert sein, in unsere Tools, dass es halt quasi eben mitläuft und von sich aus sagt, was es entweder tut oder vorschlägt, was es jetzt tun würde. Mhm. Aber wollen uns da nicht beschweren. Ich glaube, die Entwicklung ist super, super schnell. Und es macht voll Sinn, da voll reinzugehen. Ich glaube, dass wir da auch jetzt noch einen Vorteil haben als kleinere Company natürlich, weil wir diese Entscheidungen super schnell treffen können. Und Leute sind experimentierfreudig, ne? Die lieben dann einfach eben auch die Tools kennenzulernen, anstatt dass sie eben sagen, okay, nach einem langen Tag jetzt auch das noch so, sondern die wollen es halt kennenlernen.
Ja, ihr seid sehr, sehr bescheiden, aber eine kleinere Company finde ich jetzt gar nicht so, aber mit einer großen Legacy, ne? Also sozusagen die Verbindung, ihr habt nicht letzte Woche angefangen. Das darf man nicht vergessen. Ihr habt halt auch Daten von vor 12 Jahren, aus 12 Jahren, weil wir gerade über Kontext geredet haben. Das ist natürlich so die die Superpower, also sozusagen, dass du das miteinander verbindest, die Geschwindigkeit mit den Erfahrungen und den Daten, die du da gesammelt hast, ja. Also das, glaube ich, also Menschen sind ja denkbar schlecht darin, exponentielle Sachen sich vorzustellen oder überhaupt zu antizipieren. Mhm. Deswegen kann ich habe gar kein Gefühl dafür, wo das noch hingeht, aber die letzten anderthalb Jahre sind wirklich, das ist wirklich crazy, was da funktioniert. Und ich bin mir fast sicher, es liegen Modelle irgendwo in den Schubladen, die einfach nicht released werden, weil wir würden alle Angst bekommen wahrscheinlich. Das ist immer noch meine, sozusagen eine Hypothese von mir, jetzt gar nicht fatalistisch, aber das ist so mein Eindruck. Harter Cut. Was mich interessiert hat, und das fand ich ehrlicherweise jetzt, wo du es gesagt hast, ist es offensichtlich. Wir haben uns in diesem Podcast schon ein paar Mal mit so ein bisschen, wir haben es, glaube ich, the Uber Wars genannt. Also wir haben mal gesagt, okay, also du hast Waymo, du hast ein Uber. Und meine These war am Ende immer, also pass auf. Und Uber, jetzt die letzten 4-8 Wochen, hat in alles investiert, was sozusagen nicht bei 3 auf dem Baum war, um eben nicht abhängig zu sein von Waymo und sagen, hey, den Kundenzugang, den managen wir und die Vehikel darunter, die machen wir mit einem Waymo. Die machen wir jetzt aber in Abu Dhabi auch mit einem Rewrite. Vielleicht machen sie es auch mal mit eigenen Assets sozusagen. Und dann hatten wir Companies wie Move, die eine große Finanzierungsrunde hatten, die letztlich, ich sag jetzt mal, Parking und Reinigung von Waymo-Fahrzeugen übernehmen. Ne? Also sozusagen, weil da immer am Ende bleibt übrig, wer baut das Auto? Dann gibt es immer so, es gibt ein Hyundai, es gibt ein VW, es gibt sonst irgendwas. Okay, das wird jetzt ein bisschen besser, weil jetzt wirklich autonom fahrende Fließbandautos sozusagen in den nächsten 2-3 Jahren auf den Markt kommen werden. Das heißt, jeder kann sich das kaufen. Und dann ist so ein bisschen, wer macht das sauber? Und wer macht die Operations? Denn ein Waymo und auch ein Uber, die wollen nichts anfassen idealerweise, sondern nur vermitteln oder im Fall von Waymo vielleicht sogar nur die Technologie irgendwo reinsetzen und dafür eine entsprechende Fee bekommen und dann eben hast du 80-90% Marge, weil du eben keine Kosten hast. Jetzt hast du gesagt, ja Moment mal, also sozusagen Fleet Management und diese Operations, das Repositionieren, die Lokalisierung, bla bla bla, das ist ja das, was Wunder jetzt schon alles kann. Erklär mir doch mal sozusagen deine Plan oder deinen strategischen Vektor, den du siehst für Wunder oder für die Industrie, um zu sagen, hey, ich glaube, in 5 Jahren könnte sich so ein Markt wie folgt aufdröseln. Oder anders gefragt, wer macht das Auto sauber? Ja, wie siehst du das? Weil das ist echt spannend, das habe ich, also die sauber machen und das Fleet Management, das habe ich so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, aber das ist ja intuitiv. Am Ende werden Zehntausende von diesen sehr autonom fahrenden Autos da draußen rumfahren. Wie siehst du die Value Chain sozusagen? Das ist reine Hypothese, ich meine, wir wissen es alle nicht, aber Waymo, Uber, Wunder, Move, wie würdest du das einfach ein bisschen sortieren und warum? Und vielleicht ist auch Auto zu klein gedacht. Vielleicht sagst du, nee, ich glaube, der Kunde hat eine App, die viele Sachen abbildet, zumindest in New York und in London und Berlin. Und dann hast du wieder einen anderen Value-Stack. So, viele Fragen in einem. Genauso soll man es machen im Podcast. möglichst 28 Fragen stellen, dass die erste schon vergessen wurde. Nein, ich glaube, du weißt, was ich meine. Das würde mich echt interessieren.
Ich glaube, wenn so Produkte neu sind, auch zum Beispiel wenn, also in Shared Mobility, dann machen vielleicht am Anfang die ersten Anbieter alles. Und wenn das dann größer und mehr mature wird, dann entsteht so eine Value Chain mit Spezialisten an verschiedenen Themen und gleichzeitig machen viele Player, also gehen breit, nur um zu zeigen, auch dass sie es halt können und sagen, dass der Supplier nicht zu frech wird oder haben mehrere Supplier. Also das zerfasert alles, ohne dass es so ganz eng getrennt ist. Und das bedeutet praktisch, wenn man vom Endkunden her anfängt, es gibt, Waymo hat seine eigene App, du kannst die direkt buchen und kann die ganze Supply Chain machen, vom Endkunde signed up bei mir zu, ich habe meinen eigenen Hub, wo meine Fahrzeuge gewartet werden und ich habe die Software gebaut, die sowohl fahren lässt, die Fahrzeuge, als auch die sie buchbar macht. End-to-end haben sie alles. Und Moja zum Beispiel als deutsches Beispiel stellt sich in einer ähnlichen Art und Weise auf. Von Endkunden-App bis zu Fahrzeug, okay, da kann man auch genauer sein, da gibt es, also die AV-Capabilities kommen von jemand anderem, aber sehr breit stellen die sich zumindest auf. Und dann gleichzeitig sind sie aber auch Supplier oder Abnehmer von ihren Konkurrenten in anderen Situationen, anderen Märkten. Also Waymo ist dann Konkurrent von Uber in einigen Märkten und in anderen Märkten auch der Supplier.
auch nicht ausgeschlossen, mal im gleichen Markt der Supplier und ein Konkurrent. Und vielleicht sogar legt sich noch eine Aggregator-App darüber, die entweder von der Stadt initiiert ist oder wo es auch private Aggregatoren-Apps hier im Endeffekt gibt. Und es gab zum Beispiel, wenn man da jetzt kurz ein bisschen bei dieser Endkunden-Ecke bleibt, gab mal eine Zeit, da wollten einige große Operator auf keinen Fall einen Aggregator. DriveNow von BMW hat da mal gegen geklagt, dass sie nicht da gezeigt werden oder sowas. Und nun hat sich das mehr geändert, dass alle sagen, ich will überall. So überall
weil Utilization ist King, ne? Also
ja, genau. Ja, genau. Und da gibt es zum Beispiel Analogien, da sagen der Gründer von Kultra, größtes Mobchain in Europa, der sagt, das ist wie im Einzelhandel. Und die Aggregator-App ist das irgendwie Alsterhaus oder KDW. Da will ich meine Klamotten drin haben, aber ich habe auch einen eigenen Laden, wo ich meine Klamotten habe. So, ich platziere die auf verschiedenen Channels quasi. Und ja, und wenn du dann die Value Chain weiter nach links gehst, dann hast du nachher die Fahrzeuge, die kommen sollen. Und ich glaube, da gibt es auch wieder verschiedene Konstellationen. Also es wird oft ein Waymo Inside sein. Es ist kein Waymo-Auto, es ist ja ein, you know, VW oder Hyundai oder so, aber die Autonomous Capabilities kommen von Waymo zum Beispiel oder von vielen anderen. Und dann gibt es die Flottenbetreiber. Das ist Stand heute auf Uber und Co. zum Beispiel ein lokaler, also Mietwagenunternehmer, der hat vielleicht 10 oder 50 oder sogar ein paar hundert Autos und lässt Leute darauf fahren und so weiter. Und das sind in Zukunft vielleicht zum Beispiel auch ehemalige Carsharing-Betreiber, so Flottenmanager oder Car-Rental-Player.
Herz, ne? Jetzt groß dabei, glaube ich. Also haben irgendwie den, nach ihrem E-Auto-Desaster sozusagen, sagen sie jetzt, hey, pass auf, also wir haben überall Depots in ganz Amerika. Und da können wir eben, ne, da haben wir Capabilities, die Fahrzeuge zumindest morgens und abends einmal zu empfangen und gucken, wie es funktioniert. Warum sollten wir das nicht machen? Plus, und dann ist die Frage, wem gehört das? Also haben wir das auf dem Herz-Balance-Sheet und vermieten das dann sozusagen an den Waymo versus das gehört vielleicht sogar einer Drittpartei nochmal, weil das sind ja relativ gute Assets, die man wahrscheinlich finanziert bekommt, ne? Wo du sagst, ich kaufe 100 Autos, die Utilization ist XY. Und dafür kannst du Geld einsammeln, einfach mit so einem Special-Purpose-Vehicle. Also da gibt es ja, gerade in Amerika, glaube ich, da sind die nicht so schüchtern, solche Sachen aufzusetzen. Das ist total spannend, wie sich das ausdifferenzieren wird, ja. Weil da habe ich keinen, das ist dreidimensionales Schach klingt jetzt überkompliziert, aber das ist schon sehr viel komplexer als Gesamtsystem, als dass man sagen könnte, Google wird das alles dominieren. Ich glaube, die werden ihren riesen Share dort rausnehmen aus dem Ding. Abwarten, was Tesla macht. Aber es ist nicht wie Search Market. Es ist nicht so, dass man sagt, die werden alles dann dort haben, weil du musst ein Auto bauen. Google wird niemals ein Auto bauen. Google wird auch niemals diese Flotten managen wollen. Aber vielleicht kommt auch raus, dass wenn sie das nicht machen, die Qualität komplett zusammenbricht und die Kunden vorne weg sind. Also glaube ich jetzt nicht, aber könnte sein. Und dass sie dann sagen, okay, es hilft nichts. Wir werden eine Opera, also so wie Zalando eben, also der Robert Gentz würde auch am liebsten nur sozusagen zeigen, was er verkauft und die ganzen Operations macht jemand anders. Da bin ich mir sehr sicher, dass er das sagen würde. Warum macht er das nicht? Weil er natürlich die Qualität, die Retouren und so weiter nicht hinbekommt, wenn er das irgendeinem Dritten komplett rausgibt. Die Kosten würden davonlaufen und die Qualität wäre auch falsch. Also so, das meine ich, deswegen ist es nicht so banal. Und jetzt kommt ihr mit Wunder, wo greifst du an?
Wir sind ja Software für das Flottenmanagement. Das heißt, es gibt dann Operator von Vehicle Sharing, von Carsharing zum Beispiel, die eben teilweise unter eigener Brand, teilweise zum Beispiel auch bei Uber dann Fulfillment-Partner sind. Und deren Software kann das sein. Du hast gerade ein Herz erwähnt. Herz ist im Augenblick für ihr Carsharing, was dann im Endeffekt zu Fulfillment-Partner für Autonomous werden wird, auf eine Inhouse-Lösung und ist im Markt für Software. Natürlich müssen sich da zum Beispiel auch fragen, und das ist quasi auch, wo wir dann sozusagen eine gute Lösung hätten, da mussten die sich auch fragen, was sind unsere Kernkompetenzen, was kaufen wir zu? Das ist immer komplex und das ändert sich dann auch durch die Wellen. Ich war mal irgendwie vorhin länger auch so Berater und dann kommen halt quasi die Berater und sagen, dann dreht es jetzt mal wieder um. Also das haben wir jetzt auch wieder nach Inhouse geholt und dann wird es wieder outgesourced oder so. Aber das gibt ja keine ganz festen Grenzen. Vielleicht sagt Herz in irgendeiner Zeit, wir werden auch zur Software-Company und dann sagen sie später wieder, oh, Software ist nicht die Kernkompetenz, wir können Assets finanzieren und wir können Operations machen und so.
Wir wollen eine Bank werden letztlich, ne? Sozusagen, wir könnten sagen, wir wollen eigentlich, und die unsere Depots verkaufen wir auch weiter, wir wollen eigentlich nur noch, wir haben eine Brandname und sind ein großes Konglomerat an Asset-Vermittlung sozusagen.
Und in Wirklichkeit, sagen, leider wird es halt eh nicht schwarz oder weiß sein, dass sie eine Software-Company sind oder nicht, sondern die haben einen riesen Gesamtbedarf an Software. Und da gibt es bestimmte Bereiche, die an sich sehr komplex und sehr viel Pains verursachen können, die aber eben auch als eine Art Commodity am Markt verfügbar sind. Und das würde ich jetzt uns so zum Beispiel sagen, für diesen Use Case, manage eine flexible Fleet. So, und da man wird Inhouse-Teams haben, aber die Frage ist, machen die End-to-End alles oder bauen die, welche Plattform nutzen die? Und dann ist zum Beispiel schon mal klar, okay, sie werden wohl kein Payment in-house bauen, dann andocken bei Stripe oder so. Sie werden vielleicht bestimmte Marketing-Tools nicht in-house bauen, sondern Braze nutzen oder so. Wie weit gehen Sie da? Welches Teil Ihrer Landscape sind Tools, die Sie einkaufen? Welches ist in-house gebaut? Aber ja, das ist diese Idee, die mal vor ein paar Jahren war, wo auch Uber hat das ja geleadet mit extremen Finanzierungsrunden. Ganz viele sind nachgezogen, hier in Deutschland und so. Da war eine Sichtweise, und da haben wir auch von profitiert, wo wir im Endeffekt, wir haben ja fast 100 Millionen Venture Capital geraced über einige Jahre und es gab Runden, da wurde wirklich gesagt, wir einigen uns jetzt auf eine Bewertung und dann müsst ihr sagen, ob ihr 25, 50 oder 100 Millionen braucht. Das war quasi Abundance of Capital sozusagen für diesen Themenbereich und das war auch nicht gesund, hat zu Ineffizienzen geführt und so, aber da hat man wirklich im Mainstream gedacht, dass sich dieser Bereich oligopolisieren lässt, also ja, Urban Mobility so. Aha. Und das ist aber auf jeden Fall nicht eingetreten und da gibt's also ganz klare, aus meiner Sicht im Nachhinein sagen, ist ja alles schlauer dann, Faktoren, warum das nicht ist. Und das hat im Wesentlichen zum einen mit den Daily Operations zu tun. Das ist einfach, du hast als lokaler Operator Vorteile, weil du musst jeden Tag neu in guter Qualität die Assets dahinstellen. Und den Endkunden ist es nicht so wichtig, ob du auch in 100 anderen Städten auf der Welt bist, sondern nur hast du heute Morgen in meiner Straße ein Auto. Ja, genau. So. Und die lokale Player haben immer unfaire Vorteile. Und die zweite Dimension ist, das ist ein super regulierter Markt und da wird direkt eingegriffen, wer darf was. Und wer. Und es gibt teilweise offene und teilweise, also immer indirekte und teilweise offene Biases für lokale Player. Und das ist der Grund, warum sich Uber dann zum Beispiel aus Russland zurückziehen musste, aus China zurückziehen musste, aber auch im Kleinen. Das ist der Grund, warum eine bestimmte Company den Tender in Oslo gewinnt, wo die Eigentümer schon seit 30 Jahren IT für die Stadt Oslo machen. Und gewinnt einer von drei Tendern, okay. Oder eine von drei Positions, um dort Micromobility zu machen. Es ist halt ein sehr regulierter Space, wo immer eingegriffen wird. Und es ist auch eigentlich vom Produkt her etwas, was jeden Tag lokal produziert werden muss und nicht zentral gebaut und dann distributed werden kann. Anders als natürlich Held Search, aber anders auch als Airbnb. Ich war ja vorher bei Airbnb so und habe diese Internationalisierung da gestartet. Wir waren 30 Leute, als ich kam, 1500, als ich gegangen bin, nur 3 Jahre später. Das ging dann immer schneller. Und bei Airbnb war, als wir kamen, haben wir auch über 30 Competitor getrackt, aber es war klar, es gibt hier diese internationalen Netzwerkeffekte. Du weißt nicht, wenn ein Kunde auf die Plattform geht, wo wird er wohl eine Wohnung buchen wollen? Du musst weltweit Inventory haben, nur dann ist es richtig interessant.
Genau.
Nicht nur in meiner Straße heute Morgen. Und dann rennst du irgendwann den anderen davon, wenn du diese Netzwerkeffekte ausspielen kannst. Aber in Mobility ist das halt sehr viel weniger der Fall. Viele sozusagen, naja, wie siehst du so, reisen international und denken, wie geil ich kann, wo ich hinfliege, immer habe ich einen Uber.
Habe ich immer einen Uber.
Aber halt nicht die Realität von den meisten Leuten. Also es gibt dann Daten, dass Nutzer, also unter 5% bei Vehicle Sharing, die wir wissen, mit vielen Standorten in Europa, unter 5% der Nutzer haben es auch in anderen Städten genutzt.
Schon die meisten einmal überhaupt nur benutzt. Wir reden jetzt nicht davon, Heavy User, das wäre ja nochmal die andere Kategorie nach dem Motto, du hast also wegen der Marktgröße dann dafür, sondern die haben vielleicht mal in Paris auch sich so einen Roller gemietet sozusagen, ja?
Alle normalen Leute fahren 2 oder 3 Mal, vielleicht, wenn sie Glück haben, im Jahr in Urlaub, aber reisen auch nicht beruflich und so. Und genau deshalb, du hast mit sehr überschaubarem Investment ein kompetitives Offering in Vehicle Sharing, wenn du lokal neu startest.
Genau.
Nimmst die Software von uns, hast quasi, also sag mal, unter 100.000 Euro Investor auf der Seite bist und dann 200 Fahrzeuge, valides Angebot. Und dann bist du vielleicht irgendwie lokaler Unternehmer und greifst auf bestimmte Assets zu, die du sowieso schon hast. Du hast ja eine Halle, du hast ja Mitarbeiter, die danach noch was anderes machen und so weiter. Oder du kennst den Bürgermeister und darum darfst du auf dem Hochschulstandort parken und der andere nicht.
das ist halt leider, oder leider, wie auch immer, ist am Ende des Tages, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn Industrien nicht oligopolisiert werden, ja, sondern eben viele lokale Unternehmer. Das hat positive Effekte auf die Communities lokal auch und so, ne? Aber das ist jedenfalls der Grund, warum, glaube ich, das nicht einfach unter vier Großen aufgeteilt wird und auch nicht.
Dass die Airbnb-These nicht gepasst hat für jetzt, sag ich mal, Bike-Sharing, genau, und Roller und vielleicht auch, genau, Vehicle, also Autos.
Manche Produkte sind dafür geeignet, dass man die wahrscheinlich eher oligopolisiert, Netzwerkeffekte, zentrale Produktion und so. Und andere, und wenn dann noch Regulierung eingreift, ganz bitter und immer lokale Champions favorisiert. Ja, und deshalb wird es auch in dieser Autonomous Vehicle Future, auf jeden Fall wird die kommen, aber die wird auch total divers vom Angebot her sein, genau, und von den Playern, die da drin sind. Das gibt's also im Ende des Tages sogar, senkt das die Barriers noch weiter, weil jetzt brauche ich für ein valides Carsharing in München nicht mehr mindestens 200 Autos, besser 500, sondern ich kann das gleiche Fulfillment anbieten, vielleicht mit, habe ich mir nicht durchgerechnet, aber you name it, ja, vielleicht nur 50 Autos, weil die ja repositionieren sich selber.
Ja.
Also die Barriers senken noch weiter.
Ja gut, also genau, gibt dann immer noch die Beispiele sozusagen, Peak Demand und so weiter, wie viel Fahrt, also dass du alles autonom fahren lassen wirst irgendwann, also für kompletten Demand, zum Beispiel auf einer Uber-Plattform, von denen aus gedacht, prohibitiv teuer, wird es nicht geben. Du wirst es mixed machen müssen, erstmal, weil du eben sonst sehr viele Autos rumstehen hast, die nicht genutzt werden. Wohingegen Uber-Fahrer sich relativ flexibel rein- und auspatchen können aus dem Netzwerk, also in den USA noch viel mehr als hier.
Und das ist mega spannend, weil dann werden sogar die Flotten teilweise miteinander geteilt. Die Fahrer, ja, du redest von Ride-Hailing, die haben alle Apps offen und, ja, fahren, wo halt gerade was kommt.
Ja.
Die Autos auch in Zukunft. Die Carsharing-Provider bieten ihre Autos auf vielen Plattformen an und so weiter. Und diese ganze Kommoditisierung ist ja eigentlich dann Gift für die Profitabilität der Player in der Industrie. Dass man sagt, ja, ob ich Uber oder Lyft buche, ist ja eh egal, kommen eh die gleichen Autos und so. Und es ist ja voll interessant, es gibt andere, also Airlines ist das beste Beispiel vielleicht, die fliegen ja auch alle auf den gleichen Flugzeugen und der eine hat eine schwarze Uniform, der andere eine orange oder so, aber das gleiche Produkt und trotzdem krasse Loyalität geschafft aufzubauen.
Und differenziert sich, ja genau.
Differenzierung mit einem nicht wirklich differenzierten Produkt, nur an ganz kleinen Details.
Ist der gleiche Flughafen, ist die gleiche Security-Check-In, ist die, genau, also sozusagen alle relevanten Elemente, wo man sagen würde, da könnte man sich differenzieren, sind, oder viele davon sind nicht gegeben, jetzt in der gleichen Buchungsklasse und so gesprochen.
Und du siehst aber die allerersten Beispiele halt in Shared Mobility, wo die ersten Leute es schaffen, Loyalitäten aufzubauen und Brands durchzuziehen. Und ja, ich würde auch sagen, Sixt ist da ziemlich weit. Also die haben mit so einem Best.
Haben die eine Inhouse-Lösung?
Das ist leider eine Inhouse-Lösung. Die haben ganz sicherlich ein Not Invented Here-Syndrom in Pullach sozusagen. Constantin Sixt ist Investor-Wunder, aber das ist nur auf privater Ebene und nicht.
Nee, aber also hört man auch immer wieder, auch echt ein guter Typ, ne? Also wirklich Sparring-Partner und also irgendwie jetzt keinen hat's Herz am rechten
Fleck. Genau, auf jeden Fall extrem agil im Markt unterwegs, schauen sich alles an, reden und so weiter, haben wirklich über lange Zeit konsistent investiert, wirklich Attention to Detail. Und da kann man sich im Augenblick was abgucken. Die haben da die letzten 12 Monate Sachen rausgebracht, die in diese Richtung gehen.
Ist ein ordentlicher Stack, sagst
du, Loyalität aufzubauen in diesem Vehicle-Sharing-Bereich. Aber ja, gleichzeitig fehlt denen dann der Supply. Das ist so, jetzt ist das Produkt so richtig auf 10 von 10, Stand heute, würde ich sagen. Und dann guckt man rein, ist immer wieder keine Autos da. So muss natürlich dann auch konsistent auf allen Dimensionen sein. Aber gut.
Es gibt einen ewigen Streit in diesem Podcast. Über die GP-Marge von Uber. Und zwar definiert als Uber mit dem, eine Fraktion sagt, Uber hat die Kunden. Mhm. Und wer die Kunden hat, in einem fragmentierten Markt unten drunter, und das heißt eben fragmentiert, es gibt Waymo, aber es gibt vielleicht auch 10 andere, inklusive eben einfach nur Operator, also quasi Leute, die 5 solche Teslas kaufen und sie da drauf schicken auf die Plattform. Und deswegen wird deren GP-Marge gleich bleiben, wenn nicht sogar hochgehen, weil das ist sozusagen die Utilization. Wenn du die treiben kannst für den einzelnen Anbieter, kannst du bessere Preise durchsetzen. Und dann gibt es die andere Fraktion, die sagt, Uber wird eine harte Zeit bekommen, weil die AV, also in Waymo allen voran, aber auch ein paar andere, es schaffen werden, sozusagen bessere Take-Rates sozusagen für sich durchzusetzen. Weil die sagen, also die Leute wollen alle nur noch AV fahren. Und deswegen wird die Marge, also bleiben wir bei Amerika alleine, wird die Marge von Uber in den USA durch Waymo auf Sicht eher im Ride-Hailing runtergehen. Jetzt haben wir alle keine Crystal Ball. Auf welcher Seite, was glaubst du,
muss,
auf 5 Jahre jetzt betrachtet, wo das hingeht?
Man muss da mit bedenken, dass Uber eben mehr als Transport inzwischen ist. in einigen Märkten, ne? Also eben klar Food Delivery und dann noch andere Produkte und dass sie dann so auch diese Uber One Subscription drüber legen. Also die müssen dahin kommen, wie Amazon das für super viele Menschen in E-Commerce geschafft hat, man gar nicht Preise vergleicht oder viel nachdenkt. Es gibt eh alles auf Amazon, gehst immer dahin. Und oft im Nachhinein, wenn man jetzt mal überlegt, war es da sogar teurer. Aber das hat sich schon so eingebürgert. Das ist der Standardpfad, den man immer geht. Und
das ist
wie können, die müssen halt, wenn die können so rausbrechen aus diesem Transportation Game. Jeder hat Autos, die immer kommen. Wenn die vielleicht, wenn die auch andere Categories mit bedienen und zum Default auf dem Homescreen quasi für bestimmte Probleme werden, dass man da nicht mehr oder eben über diese Subscriptions dann eingeloggt. Das hast du ja bei Amazon Prime im Endeffekt auch schon gehabt. Sobald man da reingeloggt ist, möchte man es dann auch nutzen und dann kanalisierst du quasi den ganzen Supply da drauf. Also ob Uber quasi Marktanteil gewinnt, hängt, glaube ich, davon ab, könnte stark davon abhängen, wie die eben Loyalität durch diese verschiedenen Produkte bauen und Leute an sich binden, auch mit Hilfe von irgendwie Subscriptions oder Loyalty-Programmen. Also es ist so ein bisschen ähnliche Kategorie. Subscription eingehen oder ich habe bestimmte Loyalties. Macht halt Sixt jetzt sehr schlau, dann siehst du immer gleich visualisiert, jetzt ab 8 Mieten kein Unlock mehr oder so. Dann habe ich jetzt schon 8, dann will ich jetzt auch da bleiben. Oder ich will die 8 voll machen und andere Themen, die so und Loyalty-Programme sammelt man, weiß man gar nicht genau, was man dafür dann vielleicht machen kann. Aber das sind so auf diesen Dimensionen Bundling, Subscriptions, Loyalties, da muss dann Kundenbindung irgendwie herkommen. Aus dem reinen Fulfillment, was auch schon hart ist zu erreichen, glaube ich, ein hohes Fulfillment, auch in Peak Demand, aber da werden sie nicht die einzigen sein in den entscheidenden Märkten. Das ist ja auch von den Märkten her super krass.
Genau, total. Also jetzt, in San Francisco ist für mich der Drops gelutscht. Also da wird die Leute benutzen alle die Waymo-App. Also nicht der Drops gelutscht. Aber Waymo hat da sicherlich 20-25% Marktanteil, je nachdem, wie man es rechnet. Jetzt können die den Flughafen einbinden und so weiter. In anderen Märkten wird das sicherlich und in der Masse und in der Breite, und das ist als Geschäft für Uber ja wichtig, weil die ja nicht, ne, also klar, einzelne Städte, einzelne Flughäfen wichtig, aber also weltweit das Geschäft in Summe parallel verschieben durch AV über die Uber-Plattform. Ich glaube, da haben sie eine Edge.
Vielleicht.
In San Francisco war ich letzte Woche, also ich muss gestehen, zum ersten Mal Waymo gefahren in meinem Leben. Ich bin eben begeisterungsfähiger Mensch, aber das war spektakulär, kann ich nur sagen. Aber und da ist für mich auch, habe ich nie wieder Uber aufgemacht. Will ich gar nicht haben. Ich will Waymo haben, weil die App super, also die natürlich, die wissen, wie man eine App baut bei Google. Das ist wirklich einfach super. Mhm. Die Experience ist wirklich top-notch. Ob die skalierbar ist auf 2 Millionen Fahrzeuge, let's see, aber innerhalb von San Francisco und so weiter, das war schon
stark. Ich glaube gar nicht, dass Google das auch machen möchte, so viele Fahrzeuge, sondern dass die eben ihre Technologie in die OEMs bringen wollen und dann auch andere sollen das auf der Balance Sheet haben zu fahren, oder? Ihr wesentlicher Key ist doch quasi diese Autonomous Technology gebaut zu haben und dann im Endeffekt reinzudrücken in die Fahrzeughersteller, nehme ich an. Also auch dieses Endkundenspiel könnte auch ein Spiel sein, um eben Druck auf andere auszuüben, zu partnern, weil ansonsten könnte man auch End-to-End gehen, wenn die anderen nicht machen.
Dieser Podcast hat die These, es wird, was 25 Jahre lang quasi nicht schaffbar war, wegen dieser Edge-Cases, einen digitalen Driver zu bauen, der eben mit 99,999% Sicherheit eben auch durch den Stadtverkehr in San Francisco fährt. Das hat Waymo geschafft. In 5 Jahren bin ich mir sehr sicher, dass das Pendel so ein bisschen zurück zu den OEMs schwingt. Denn einer muss es bauen, einer muss die Sensoren draufsetzen und die Driver unten drunter, ich sage jetzt mal, eine Commodity wird. Ich glaube, dass es wird auf der Welt wahrscheinlich 25 bis 30 geben, die das können. In der westlichen Welt erlaubt davon werden, oder vor allem in den USA, wahrscheinlich nur 5 bis 10, weil ich glaube nicht, dass ein chinesisches AV-Driving-System zugelassen wird für Trucks und für Taxis in den USA, bin ich mir fast sicher. So, und dass der Driver dann ein bisschen unten drunter ausgetauscht werden kann. Und dann sehe ich das genauso wie du. Dann hat Google natürlich trotzdem noch ein Asset, weil man sagt, wir haben die Kunden, wir haben eine Brand aufgebaut, die Leute vertrauen dem Waymo-Driver und so weiter. Aber ich, wie gesagt, das ist Kaffeesatzleserei. Ich glaube nur, dass es eben nicht so linear, diese Entwicklung ist nicht so linear, was du eben auch beschrieben hast. Es ist wird ein fragmentierter Markt bleiben, es wird ein lokal geografisch fragmentierter Markt bleiben, aber auch von der Anbieterseite und so weiter. Das finde ich schon, also die These wird in jedem Fall stimmen. Nur wie es genau ausgestaltet ist, das, also ich, sonst würde ich Geld drauf wetten. Das ist echt schwer abzuschätzen.
Vielleicht nur einmal das noch zu ergänzen, und da haben wir nicht mehr so viel Zeit für, aber dass wir nicht als die kompletten Verblendeten sozusagen Car-Guys rüberkommen. Ne? Jetzt gerade ist das super heiß und spannend, aber die meisten europäischen Städte brauchen nicht und wollen nicht diese Autonomous Cars, mit denen alle rumfahren. Die wollen Public Transport als die wesentliche Säule und dann Micromobility, ne? Das heißt Fahrräder im praktisch die ganze Zeit jetzt gesprochen. Und das ist wirklich, wo ja auch gerade noch super viel Transition in Europa stattfindet. Und wir haben zum Beispiel unseren Kunden Forest in London, wo die gegen Lime successfully competen, indem die jetzt nochmal Advertising in ihren Userflow reinbringen, in ihre Apps reinbringen und dann die ersten 10 Minuten immer umsonst anbieten können, dadurch auf zehntausende Bikes skaliert sind, wächst halt unglaublich. Also Paris hat diese Transition durchgemacht, London macht die gerade durch. Du bewegst dich schneller auf dem Fahrrad als in einem Auto, egal ob autonomes Auto oder Taxifahrer oder selber gefahren. Genau, und das ist einfach auch ein Bereich, wo auch noch so viel Optimierungspotenzial drin steckt auf der Operations-Seite, ganz praktisch gedacht, wie diese Assets immer wieder refurbished werden. Die betreiben Operations-Hubs in London, wo jede Nacht mehrere tausend Bikes reinkommen, quasi gewartet, refurbished werden. Und dann gehen sie zum Morgen wieder raus. Und dann, aber auch da diese ganzen Themen, die wir angesprochen hatten über Revenue-Management und so weiter, applied 1:1 ja auch, egal ob es jetzt ein Bike ist oder ein Auto. Aber ich glaube, muss so dann, wenn man über Mobility insgesamt sprechen will, die EVs, das ist super exciting, aber am Ende natürlich ist das der Gridlock und auch energietechnisch mega ineffizient in vielen Fällen in der Stadt und muss eigentlich in den Public Transport und auf die Two-Wheeler kommen. Ne? Mhm. Heute Morgen meine Journey, dass ich kurz angeteasert habe, also dann hier ist Poster Smiles und oh shit, jetzt steht man hier und dann auf den Emmy wechselt und so weiter. Na, das AV wäre auch hätte auch festgesteckt, natürlich.
Ja, klar.
Also müssen eigentlich diese Two-Wheeler Economy auch mitdenken. Und da denkt man teilweise auch so, okay, wie sexy ist das auch mal als Business gedacht, aber das differenziert sich sehr stark aus. Sehr viele Bike-Sharing-Operator haben vielleicht nicht so ein profitables Business und dann gibt es Player wie Nextbike schon mehrfach von einem PE zum nächsten weiter, die wirklich tolle Profitability-Margins haben. Also das kann man machen.
Kennt man da Zahlen? Kennt man da Zahlen von Nextbike?
Also ich kenne die, aber ich weiß nicht, ob die öffentlich sind sozusagen.
Ah, okay, Entschuldigung. Okay. Aber
weiß ich
nicht, aber die man. Aber also sie sind offensichtlich Cashflow-positiv, genau. Sonst wird es kein PE kaufen.
Stark profitabel, sodass die ersten Städte sozusagen das auch checken und ihre Subventionen zurückfahren. Finde ich auch gut so, ist nicht mehr nötig. Ja, wirklich, also zweistellige EBIT-Margen.
Wo sind die am größten? In welchen?
Die sind, ich weiß nicht, was die größte Markt ist, aber die sind in vielen deutschen Städten mit tausenden Fahrzeugen auf der Straße. In Köln, Berlin hat ja gerade quasi vor ein paar Monaten, glaube ich, entschieden, dass die jetzt nicht weiter subventionieren. Ja. Die müssen halt, wenn, dann alleine weitermachen. Können sie wahrscheinlich auch bestreiten, dass sie das vielleicht können, aber genau. Und gibt es andere Player, Donkey Republic, Kopenhagen, die veröffentlichen auf jeden Fall Zahlen, die dann ja auch sich richtig gut entwickeln. Umsatz wächst stark.
Was hat man dann für eine Problem? Also sozusagen einmal, wir haben nicht mehr so, aber das interessiert mich hier so, so bei Donkey, wenn es offiziell, wenn es public ist. Was ist da so eine, also was kostet ein Fahrrad und was über die Lifetime kann man damit für einen Umsatz machen und insgesamt, was hat die Firma für eine Marge?
Ich weiß nicht 1:1 für Donkey, also, aber du rechnest ungefähr so, so ein E-Bike-Sharing-Markt kostet die ungefähr 800 Euro. Das ist eigentlich neu mehr, aber die werden auch, es gibt auch Secondary-Markets und so weiter. Also Donkey Forest und so weiter kaufen dann für ungefähr 800 Euro das Bike ein. Und ja, die machen darauf einen Umsatz pro Monat von ungefähr 150 Euro. Okay. Und machen eine zweistellige EBIT-Marge. Okay. Also Forest macht in London 30 Millionen Umsatz, wächst um irgendwie 50% pro Jahr. Donkey macht auch 20 bis 30 Millionen jetzt Umsatz. So groß muss man die ungefähr einschätzen. Und machen dann EBIT-Marge von ein paar Millionen.
Okay, also sozusagen, weil natürlich, ich muss mir immer an, du machst jetzt InCharge, herzlichen Glückwunsch, machst du das nächste Bike-Sharing-Startup, finanzierst du, und das wurde nicht positiv, war diese Konnotation. Dann habe ich natürlich immer gesagt, nee, das ist erstmal nicht in Fokus, aber jetzt mal, ja, ob das Funding-Level damals die richtigen waren, mal dahingestellt, aber an sich von den Business-Economics sind das Business-Modelle, die funktionieren, wenn eben, also du brauchst eine Density, du brauchst eine gewisse Auslastung deiner Fahrräder und so. Das kriegst du, ne? Also voll verstanden, aber das funktioniert schon offensichtlich.
Es gibt ja diesen Spruch, glaube ich, bei BWLern oder so, der dritte Eigentümer eines Hotels, der schafft es dann, ja, genau. Oder? Und genau. So ist das teilweise jetzt in diesen Bikesharing und Shared Fleets gewesen, ne? Also die ersten kommen rein, viel zu viele, auf einmal hingestellt, Inefficiencies und so weiter. Ein zweiter kauft, ein dritter kauft so. Und wir sind jetzt halt bei einer Generation quasi angekommen, die kaufen auch teilweise tausende Bikes, also ehemalige Bird Bikes oder so weiter, und kaufen diese, kaufen diese Assets auf, die teilweise noch unbenutzt sind oder eben noch sehr guten Zustand sind, refurbischen und so. Und dann haben die von Anfang an quasi einen Rigger auf den Operations. Die haben eine fast quasi, ja, das wird nicht unlimited sein, aber eine bis jetzt nicht absehende Lifetime dieser Fahrzeuge. Also das ist am Anfang, wir haben Daimler hatte mal einen Bird-Competitor in Europa, den wir gehostet haben. Und damals ist 1% der Flotte pro Tag quasi entweder verschwunden oder kaputt gegangen. Also man hat quasi alle 3 Monate komplett neu bestücken müssen. So extrem irre. Und heute hast du im Bikesharing Bikes drin, die 3, 4, 5 Jahre alt sind und immer noch fahren, und man weiß nicht, wann die quasi weg sein werden, weil die ganze Zeit refurbished werden. Ganze Zeit werden Einzelteile repariert, getauscht, geht immer weiter. Und genau, die Player von heute teilweise oder oft haben auch nicht mehr in Wirklichkeit die Founder-Typen oder auch den originalen Founder von dieser Zeit, sondern das sind oft eine zweite Generation von CEOs, die reingekommen sind, die dann irgendwie vielleicht vorher irgendwie, you name it, Sixt Nordics gemanagt haben, und jetzt managen die diesen Carsharing Operator. Ja. Und die sind sehr zahlengetrieben auf Profitabilität, und das erreichen die auch alle, diese Schwelle. Ob das dann VC-Businesses sind, du hast
Interest. Du nimmst es mir aus dem
das
Mund.
Das ist sicherlich eine andere Frage und wahrscheinlich nicht. Aber das gibt sehr viele Geldquellen, und VC ist so eine Art Nische für einen speziellen Case, für eine spezielle Phase, und genau.
Wir beide sind jetzt, ist not our first rodeo. Wie oft muss ich Gründern sagen, so, ey, das ist kein VC-Business, aber wie viel geiler ist denn das? Nimm doch auf gar keinen Fall mein Geld, sondern wenn ich es mir aussuchen müsste, ich habe 100% an der Firma, die 10 Millionen Umsatz macht und 3 Millionen Profit, versus ich nehme jetzt von dir 10 Millionen Euro und muss daraus eine Firma bauen, die mal mindestens, jetzt do the math, 100 Millionen Umsatz macht und so weiter, da würde ich immer das Erstere nehmen. Insofern, also VC-Geld bekommen oder ein VC-Case zu sein, ist ehrlicherweise, es wird immer so als Adelung gesehen, das halte ich ökonomisch für Blödsinn. Das ist auf einem sehr spitzen Bereich extrem gut anwendbar, und das ist gut, aber für die allermeisten eben nicht. Und das heißt aber nicht, dass das kein gutes Geschäft ist. Im Gegenteil, du musst also mal die Economics für dich persönlich durchrechnen und auch den Schmerz. Also ich bin da total dabei. Also deswegen Double-Digit-EBITDA-Margen oder EBIT-Margen, EBITDA wahrscheinlich in dem Fall, finde ich schon sehr, sehr gut. Wir wurden schon ermahnt. Wir sind eine Stunde drei, lieber Gunnar. Ich glaube, wir kommen ans Ende dieses Gesprächs.
So schade, es gäbe noch so viel mehr zu besprechen.
Ohne Spaß. Also du hast natürlich, du hast wie schon damals, was eine unglaubliche Ruhe in der Stimme und so eine sonore Sache, wenn du das einem erklärst und erzählst. Das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und tatsächlich habe ich ein paar Sachen gelernt, die ich wahrscheinlich mit Nachdenken vorher hätte rausfinden können. Aber jetzt von dir zu hören, war echt super. Also ich danke dir, dass du spontan eingesprungen bist, weil der Michel leider nicht konnte. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit an einem Arbeitstag morgens um 10 Uhr. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und das nächste Steak oder vegane Curry oder was wir auch immer machen, das geht in jedem Fall auf mich.
Sehr gerne. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, Gunnar. Einen schönen Tag und schönes Wochenende an alle anderen. Tschüss.
Dir auch.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.